Heute bei «Apropos» Neues vom Unterschriftenbeschiss.
Und nachher hat bei mir das Telefon geläutet und das Telefon hat nicht nur einmal geläutet, es hat von allen, die in Lausanne tätig waren, geläutet.
Der Skandal um gefälschte Unterschriften bei Volksinitiativen geht weiter. Jetzt zeigt sich, es ist nicht nur so, dass die Sammelfirmen ziemlich dreist Unterschriften fälschen. Sie sind auch sonst recht frech unterwegs.
Am Abend ist der zweite vor der Tür gestanden. Und sehr aufdringlich, also der hat so ins Haus eigentlich gerade so eindringen.
Was macht die Bundeskanzlei gegen das Geschäft? Wie können sich Organisationen gegen so Firmen wehren? Das erzählt uns heute Thomas Knellwolf vom Inlandressort vom Tagesanzeiger. Er hat die Geschichte von diesen Firmen zusammen mit dem Quentin Schlappach recherchiert und steht jetzt im Studio für eine Ausgabe von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hallo Thomas.
Hallo Philipp.
Thomas, können wir zuerst ein kurzes Update haben? Das letzte Mal habe ich mich mit Markus Häfliger über den Unterschriftenbeschiss unterhalten. Was ist seitdem passiert?
Ja, Anfang September haben wir ja publik gemacht, dass bei Sammlungen für Initiativen und Referenden in der Schweiz sehr viele Unterschriften mutmaßlich gefälscht worden sind und die Bundesanwaltschaft ermittelt in mehreren Fällen. Das war der Stand von damals gewesen. In einem ersten Moment haben sich dann alle empört, von links bis rechts. Und dann aber schon ziemlich bald hat die Staatspolitische Kommission vom Nationalrat entschieden, dass man nichts sofort machen soll und zuerst einmal abwartet, was die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft ergänzt. Eine Geschäftsprüfungskommission vom Ständerat hat gesagt, sie werde die Sache genauer anschauen und untersuchen. Und die Bundeskanzlei, die Hüterin der Volksrechte in der Schweiz, die hat gesagt, sie könne nicht allzu viel machen. Wir können da nicht wieder schauen, ob alle Initiativen wirklich mit den 100'000 Unterschriften zurechtgestanden sind. Wir können da nicht nachzählen oder jetzt nochmal die Bücher aufmachen. Sie haben den Prozess im Griff.
Die Bundeskanzlei sagt, sie haben den Prozess im Griff. Gleichzeitig geht die Geschichte schon wieder weiter. Es gibt eine neue Entwicklung und um die zu begreifen, müssen wir zuerst den Elias Vogt kennenlernen.
Also sagen Sie mal rasch etwas, dann sehe ich es.
Test 1,
ja, ist gut, ist gut. Aha, ist gut.
Wer ist er?
Er ist ein studierter Primarlehrer, ein junger Windkraftgegner aus Kränken. Er ist auch Unternehmer mittlerweile, hat ein Hotel auf dem Chasseral. Da ist es so da, wo man über ihn weiss. Er tritt unkonventionell auf, hat auch schon mit dem Bundesrat Rösti der ein oder andere Streit austreibt.
Und er hat offensichtlich kein Handy.
Ja, das ist, glaube ich, so. Gemäss seiner Webseite, die hat er, ist kein Handy haben oder kein Smartphone haben. Es ist kein Rezept. Er hat offensichtlich Handystrahlen nicht so gern. Und eben noch weniger gern hat er Windräder. Für uns ist er aber trotz keinem Handy gut erreichbar gewesen in den letzten Tagen.
Der hat offensichtlich vor allem gemailt mit ihm, das geht. Kein Handy haben, tut ihn, wie gesagt, auch nicht daran hindern, politisch sehr aktiv zu sein. Er hat gerade kürzlich im Januar 2024 zwei Initiativen vorgestellt. Um was geht es bei diesen Initiativen?
Ja, das sind so, ich würde sagen, Zwillingsvorstöße. Beide gehen gegen die Windkraft, Windturbinen, wie er sagt, nicht Windrädli. Die eine heisst Waldschutzinitiative. Dort geht es darum, dass keine grosse Windturbinen sollen bauen werden dürfen im Abstand von 150 Meter vom Wald. Und dann gibt es eine Gemeindeschutzinitiative, die er gleichzeitig lanciert hat. Dort geht es darum, dass Standortgemeinden und Nachbargemeinden eine Zustimmung geben müssen für Windprojekte.
Soweit so gut, er stellt die beiden Initiativen vor, eben im Januar von diesem Jahr. Was passiert am Tag danach?
Ja, der Herr Vogt, oder beziehungsweise er ist gar nicht immer zuhause, aber seine Familie kommt unbeten Besuch über aus der Westschweiz. Zuerst einmal fährt ein dicker Mercedes vor mit dem einen Chef von der Unterschriftensammler, wo wir ja vorher schon mal im Apropos darüber geredet haben.
Und am 30. und 30. hat die gestartet, die Unterschriftensammlung. Und am 31. ist dann in einer Gruppe Herren aus Lausanne bei mir vor der Tür gestanden. Sie wollen gerne unbedingt, dass ich ihnen Auftrag vergeben, oder? Für bezahlte Unterschriften.
Und kurz darauf haben, kommt auch schon der zweite, also ihm sein Konkurrent, der ist auch schon vorher in unserer Berichterstattung.
am Abend ist der zweite vor der Tür gestanden. Und sehr aufdringlich, also der hat so ins Haus eigentlich gerade so eindringen, so im Sinn von, an die Tür geht auf und gerade ist er im Hauseingang gestanden.
Beide wollen Familie Vogt überzeugen, dass sie mit ihnen sammelt, dass sie kommerziell Unterschriften über sie beschafft, dass sie zahlt. Und beide wollen nicht so schnell wieder gehen, obwohl von der Seite vom Herrn Vogt, wie näher sagt, signalisiert wird, dass er kein Interesse hat.
Also einfach, um das nochmal festzuhalten, die zwei Chefs von diesen Sammelfirmen, die rufen eben nicht an, aufs Festnetz zum Beispiel, oder schreiben ihnen ein Mail, sondern fahren direkt mit ihrem Auto nach Grenchen, um ihn zu besuchen.
Ja, sie haben wahrscheinlich die Handynummer nicht gefunden. Nein, sie machen das dann, wie wir noch sehen werden, auch bei anderen Initianten so. Sie läuten dann auch an in der Folge.
Und nachher hat bei mir das Telefon geläutet und das Telefon hat nicht nur einmal geläutet, es hat von allen, die in Lausanne tätig waren, hat es geläutet.
Sie nehmen das Nein nicht für ein Nein, sondern versuchen relativ aggressiv, sich da ins Geschäft zu bringen.
Der Elias Vogt lehnt die Angebote ab von den beiden Firmen. Er tut aber später trotzdem Unterschriften kaufen für seine Initiativen, oder?
Ja, er probiert dann eine dritte Sammelfirma aus der Westschweiz aus, die deutlich einen besseren Ruf hat. Aber auch dort wird es nicht ganz einfach.
Warum?
Der Elias Vogt sagt, er brauche nur etwa 20.000 bis 25.000 Unterschriften von kommerziellen Sammlern. Und der Rest wird er selber beschaffen über seine Netzwerke. Also über die Windkraftgegner, die ja gut organisiert sind. Und er will dann aber zuerst den Anbieter, den er ausgewählt hat, ausprobieren und bestellt nur ganz wenige Unterschriften. Und er fährt dann auf Lausanne an eine Schulung von diesen Sammlerinnen und Sammlern, weil das wird er auch machen. Da ist aber mittlerweile auch ein Standard, dass man das macht, weil es hat ja auch schon Bericht gegeben, ganz früher, dass die mit falschen Argumenten Unterschriften sammeln oder dass sie einfach schlicht nicht informiert sind über die Vorlagen, die sie hier auf der Straße vertreten. Er fährt dann auf Lausanne und dort hat er ein besonderes Erlebnis.
Was für eins?
Ja, er hat uns selber ein bisschen davon erzählt.
Dann kommt man so rein und sie hocken 20 Stunden um einen riesigen Tisch. Sie sind mucksmüde still und haben alle die Arme verschränkt wie eine militärische Kompanie. Und wenn man im Raum erscheint, stehen alle auf und verbeugen sich. Und kommen und geben einem die Hand. Oder? Also extremst aufdringlich.
Gemäss seiner Darstellung sitzen da die Sammlerinnen und Sammler in einem Raum und dürfen kaum einen Muck sagen, bis auf einen.
Ich habe so am oberen Ende vom Tisch so einen Platz bekommen, neben dem Chef. Und auf der anderen Seite ist einer gehockt, der offensichtlich wie ein Lockvogel, also es war unglaublich, wie ein Lockvogel gehockt ist und immer reingeredet hat. Also so unterstützende Aussagen. Wie wenn ich zum Beispiel gesagt habe, also es geht hier um Windenergie. Dann sagt er, ja genau, die blöde Windenergie.
Da gibt es immer wieder so Rückmeldungen und dann gibt es auch wie auf Anweisung, wenn er etwas vormacht oder zeigt, wenn man wirklich richtig Unterschriften sammelt, gibt es Standing Ovations und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen eine Inszenierung, aber ja, so ein bisschen überrissen.
Auf jeden Fall hat sich die Infoveranstaltung gelohnt offenbar, weil er kommt die Unterschriften nachher über, oder?
Ja, es geht immer gemäss seiner Darstellung sehr schnell und dann kommt er die wenigen 100 Unterschriften über. Er will dann schauen, ob die etwas taugen, Beglaubigung machen, weil da weiss man zu dem Zeitpunkt schon, dass mit der Beglaubigung, also mit der Prüfung, ob die echt sind oder nicht, Problem gibt. Und dann wird er entscheiden, weiter zu sammeln oder nicht. Und er sagt das, wie er sagt, auch dem Chef von dem Sammelunternehmen so. Er will eigentlich einen Sammlungsunterbruch oder einen vorübergehenden Abbruch. Aber die lassen nicht locker.
Und dann ist am gleichen Tag, 10 Minuten später, rügt mir ein Mitarbeiter an, auch wieder höchst theatralisch, und sagt, er habe gehört, dass ich jetzt Unterschriften sammeln eingestellt haben und dass sie so schade zeigen, sie so angestrengt an dieser Einführung teilgenommen und sich so grosse Hoffnungen gemacht. Und wenn ich jetzt den Vertrag künden und auflösen und aussetze und sowieso, dann stehe ich morgen auf der Strasse. Und dann ist es eine Viertelstunde gegangen und dann läutet mir einer mit französischer Nummer an, noch theatralischer. Und er erzählt mir, er habe eine Frau, er habe zwei kleine Kinder. Und wenn ich nicht sofort den Auftrag erteile für die Unterschriften, dann verliere er nicht nur seine Stelle, sondern dann, weil er keine Reserve habe, müsste seine Frau und seine zwei Kinder hungern.
Ist das legal?
Ich glaube, bis zu dem Punkt schon. Es gibt Verhalten von anderen Firmen, die auch beim Elias Vogt vorstellig werden, die noch viel mehr im Graubereich sind.
Zum Beispiel?
Ja, es gibt eine zweite Firma mit dem Chef, der da vorgefahren ist, am Tag 1 nach der Lancierung der Initiative. Die sammeln einfach mal drauf los, also ohne Auftrag. Und dann gehen sie auf den Elias Vogt zu und sagen, hey, wir haben da so viele Unterschriften, kauf uns die ab. Und wenn er sagt, nein, sagen sie, ja, du musst jetzt. Und ja, implizit schwingt immer die Drohung mit, ja, sonst werfen wir es in den Kübel und dann sind sie halt für Katz. Und er lässt sich dann auf das nicht ein, setzt auch dann, wo die nicht aufhören, den Anwalt schreiben auf und mahnt die eigentlich ab.
Was sagen eigentlich all die Firmen zu dem, was Elias Vogt ihnen vorwirft?
Ja, er wirft da ihnen auch nicht nur vor. Also wir haben die Anwaltschreiben gesehen, wir haben zum Teil auch Kommunikation gesehen zwischen den Firmen und ihm oder anderen Akteuren, wo Ähnliches passiert ist. Und die Vorwürfe, kann man sagen, sind beleidigt. Trotzdem wird jetzt bestritten, beziehungsweise wie gesagt, ja, wir haben nur ganz wenig und wir haben es mal wollen probieren. Und ja, das ist nicht so ernst gemeint gewesen, wie wir da geschrieben haben. Aber Fakt ist, es liegen einfach mehrere hundert Unterschriften oder vielleicht auch tausende Unterschriften irgendwo umeinander, wo niemand nutzt.
Mhm. Und wo natürlich das Problem ist, nachher für Leute wie der Elias Vogt, weil sie die Leute, die dort schon unterschrieben haben, nicht das zweite Mal können fragen, oder?
Genau, wenn es sogar beglaubigt sind, wären die zweite ja ungültig. Und ja, normale Leute unterschreiben die Initiative nicht zweimal, wenn sie sich das erste Mal noch erinnern.
Mhm. Jetzt im Zug für eine Recherche und im Zug für ein Gespräch mit Elias Vogt, habt ihr herausgefunden, wer der Einzige ist oder ob das ein weiter verbreitetes Geschäftsmodell ist von diesen Sammelfirmen?
Also betrieben wird es, soweit wir wissen, nur von ein, zwei Firmen. Und die sind aber auf mehrere Komitees zugegangen und dort hat es ganz ähnliche Erlebnisse gegeben von einer unterschiedliche Intensität, kann man sagen. Die Bundeskanzlei hat kürzlich auch geschrieben, dass sie von einem Fall weiss, der über die Strafanzeige wegen dieser Masche erstattet hat. Ein Fall ist ein bisschen besonders, weil da sind sie wirklich am falschen geraten. Dort ist der Initiant, der Sammelorganisator von der Initiative, da geht es um Versorgungssicherheit bei Medizinprodukten, in Apotheken und so, ist der Chefsammler, der Andreas Faller. Der ist ein Anwalt und auch noch Richter. Und der hat dann einfach einen scharfen 3-4-Zieler zurückgeschickt am einen Firmeninhaber und dann hat es, glaube ich, das Ganze aufgehört.
Mm. Die Bundeskanzlei, die weiss ja offensichtlich auch von diesen Fällen. Was macht denn die jetzt?
Die Bundeskanzlei, die handelt entschiedener, als sie früher noch im Zusammenhang mit Unterschriftenbeschiss gehandelt hat. Sie hat ja früher noch schon auch Strafanzeige erstattet, ist mit den Kantonen und den Gemeinden im Austausch gestanden, hat dort gewarnt, hat auch einmal den Bundesrat informiert. Aber jetzt, wo sie von dieser neuen Masche erfährt, da macht sie eine Medienmitteilung, da gibt es eine Krisensitzung, da gibt es eine Information an alle Komitees, die dann gewarnt werden, die am Sammeln sind. Also die wissen jetzt da davon. Es ist ein entschiedener Einschritt.
Das ist Bundeskanzlei. Was macht die Politik?
Ich würde sagen, noch nicht allzu viel. Es wird auf die Justiz vertraut, aber dazu muss man auch wissen, dass die Bundesanwaltschaft, die schaut ja nicht an, ob Initiativen zu Recht oder zu Unrecht standgekommen sind, sondern sie schaut an, ob da ein Individuum, eine Sammlerin oder ein Sammler, etwas gefälscht hat und ob sich die Person, eine Einzelperson oder vielleicht auch ein Unternehmen strafbar gemacht hat. Und bekanntlich dauert so ein Strafverfahren viele Monate oder sogar Jahre.
Wir haben letzte Woche im Apropos und auch im Politbüro über den Beschiss geredet und über den Angriff auf die direkte Demokratie. Wir haben darüber geredet, dass es ein Skandal ist, wo man das Gefühl hat, durch einen gewissen Ruck auslösen, auch im Bundeshaus. Spürt man etwas von diesem Ruck?
Also in meinen ersten Reaktionen sind sicher alle empört gewesen und haben gesagt, da muss man Demokratie schützen und Volksrechte sind sehr wichtig. Mir ist aber auch ein bisschen ratlos, weil die Überprüfung von Vorlagen, die zum Beispiel knapp zustande gekommen sind, die ist gesetzlich halt nicht vorgesehen und würde auch einen riesen Aufwand bedeuten und es würde sehr wahrscheinlich das ganze System aus dem Lot bringen. Und darum habe ich im Moment das Gefühl, würde man das gar nicht allzu genau anschauen. Wenigstens nicht rückwärts gerichtet. Vielleicht würde man schauen, wie man das System verbessern kann, dass so Missbrauch nicht mehr vorkommt.
Danke, Thomas.
Ja, gern.
Die Recherche von Quentin Schlappach und Thomas Knellwolf würden wir euch sehr gerne im Episodenbeschreibung verlinken. Das war sie, unsere aktuelle Folge von Apropos. Produziert hat die Episode der Noah Fendt. Ich habe gesprochen mit Thomas Knellwolf. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.